Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Seitenweise Glück. Wir haben uns auch für diese Sonderfolge hier wieder im Studio versammelt.
Hallihallo.
Ja, liebe Hella, zu zweit. Und wir entführen euch und entführen uns auch ein bisschen für diese Folge in eine ganz besondere Welt. Es geht nämlich um die Welt von Rita Falks Provinzkrimis. Und ich möchte wetten, dass ihr auf jeden Fall entweder schon ein Buch gelesen habt von diesen inzwischen 13 Bänden. Ihr habt sonst bestimmt auch schon einen der Filme gesehen. Und die Titel sind so catchy, die vergisst man einfach nicht. Die heißen zum Beispiel Winterkartoffelknödel, Dampfnudelblues oder Schweinskopf al dente.
Sie haben alle etwas gemeinsam. Nicht nur, dass sie von Rita Falk geschrieben wurden, sondern sie sind auch allesamt Bestseller geworden. Rita Falk schreibt seit 2010 nicht an dieser Krimireihe, sondern sie schreibt diese Krimireihe. Und sie ist wahnsinnig erfolgreich. Du hast ja gerade schon gesagt, vielleicht habt ihr, falls ihr das Buch nicht gelesen habt, einen Film davon gesehen. Denn die Bücher werden auch sehr erfolgreich verfilmt. Seit 2013 mit Sebastian Betzel als Franz Eberhofer. Das ist nämlich der Hauptprotagonist in Rita Falks Krimireihe.
Ja, und genau um diesen Franz Eberhofer ist, würde ich sagen, so Krimikult entstanden, oder? Kann man schon sagen, ne? Also der ermittelt auf so eine witzige Art mit teilweise derbem und trockenem Humor und so einer ganz großen Portion bayerischem Lokalkolorit. Und ich glaube fast jeder einzelne Band rund um den Franz Eberhofer, inzwischen fast so ein Genre geworden, Eberhofer-Krimi, sagt man auch.
Hat schon was Kultiges.
Ja, wird ein Bestseller. Mhm. Und das ist auch geschehen mit dem neuen, dem 13. Fall vom Eberhofer-Franz, wie man so schön sagt, in Bayern.
Genau, der aktuelle und damit auch neueste Band heißt Apfelstuhl-Alibi, ist bei DTV erschienen. Und zwar am 16. Oktober, der 13. Fall, und ist auch direkt auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller Belletristik Paperback gelandet. Das ist ja schon etwas her. Mittlerweile haben wir das neue Jahr. Wenn ihr diese Folge hört, ist schon Februar. Wir nehmen sie aber Ende Januar auf und da ist das Buch auch noch auf Platz 14.
Und wir fanden das jetzt natürlich total spannend, die Frage danach, wie man auch so eine Welt, einen so ein Kosmos entstehen lässt, der wirklich Kult wird, eigentlich Krimi-Kult wird. Und deswegen haben wir uns riesig gefreut, dass wir die Möglichkeit hatten, Rita Falk dazu zu befragen. Und zwar auf der Frankfurter Buchmesse. Am 16. Oktober war das. Und dort hat der Eberhofer Krimi Apfelstrudel-Alibi Premiere gefeiert. Aus diesem Anlass war Rita Falk natürlich auch dort. Und wir haben sie getroffen und haben ihr unsere Fragen rund um diese Krimi-Welt gestellt.
Falls ihr jetzt gleich denkt, da ist ja die Tonqualität nicht die allerbeste. Ja, das stimmt, denn auf so einer Buchmesse ist es einfach immer trubelig, immer laut, da sind ganz viele Menschen. Und da ein ruhiges Plätzchen zu finden, das ist sehr, sehr schwierig. Wir waren in so einer Abseite, da war es schon ruhiger als mitten auf der Messe. Aber an manchen Stellen hört man das vielleicht gleich noch in den O-Tönen, wenn Rita Falk zu euch spricht.
Genau, und bevor wir ein bisschen dem Phänomen Eberhofer-Krimi auf den Grund gehen und uns Rita Falk verrät, was denn die Geheimnisse ja dieser Krimiserie rund um Niederkaltenkirchen, heißt der Ort, in dem er spielt, was da so die Geheimnisse sind und die Erfolgsgeheimnisse, erzähle ich euch kurz, worum es geht. In Apfelstrudel-Alibi, der 13. Fall.
Und ich bin gespannt, ob wir irgendwann nochmal über diesen Titel stolpern, wenn wir den aussprechen.
Apfelstrudel-Alibi. Franz Eberhofer, der ist richtig gestresst. Nicht nur, weil seine Freundin Susi, von ihm liebevoll Susi Mausi genannt, jetzt Bürgermeisterin von Niederkaltenkirchen ist und dieser neue Job von ihr auch ihn etwas in Beschlag nimmt, sondern auch, weil er zu Ermittlungen abberufen wird, in die Dolomiten nämlich. Also Eberhofer Franz verlässt für seinen 13. Fall Niederkaltenkirchen, weil ein Richter Moracek heißt, der überzeugt davon ist, dass seine Patentochter hier bei einer Wanderung im Gebirge nicht zufällig tödlich abgestürzt ist, sondern dass hier ein Mord geschehen ist. Also zieht Eberhofer, wer sonst, los. Ab geht's nach Südtirol. Und das macht er natürlich nicht ohne seinen Co-Ermittler Rudi. Rudi ist ein Ex-Kollege vom Eberhofer, inzwischen Privatdetektiv, ja, bei den Ermittlungen von Franz Eberhofer dabei. So, und während Eberhofer also in Südtirol in den Dolomiten in den Bergen kraxelt und versucht, dem Mörder auf die Spur zu kommen, ermittelt Rudi kognito auf dem nahegelegenen Campingplatz. Und wir können davon ausgehen, dass auch in Niederkaltenkirchen derweil allerlei los ist.
Eine Geschichte, die es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat, haben wir gerade schon gesagt. Und als allererstes wollten wir von Rita Falk natürlich wissen, was ist denn eigentlich das Erfolgsgeheimnis vom Eberhofer Franz?
Also ich glaube, das ist gar nicht er alleine, sondern das ist wirklich diese ganze Truppe um ihn. Also das ganze Niederkaltenkirchen, dieser Kosmos, der da einfach sich angesiedelt hat. Und wenn ich da meine Fans zitieren darf, die sagen immer, wenn ein neues Buch rauskommt und sie lesen die ersten Zeilen, ist es irgendwie, wie wenn sie heimkommen würden. Sie fühlen sich sofort zu Hause und sie lesen die Bücher nicht einfach, dass sie drüber lesen, sondern sie sitzen mit dem Franz im Streifenwagen, sie hocken beim Wolfi am Dresen, sie kochen mit der Oma, sie fühlen sich einfach abgeholt. Und ich glaube, ein schöneres Kompliment kann man von seinen Lesern nicht kriegen.
Ja, also sie sagte ja schon ganz klar, dass es sozusagen nicht Eberhofer selbst ist, sondern dieser ganze Kosmos, der sich da um ihn herum angesiedelt hat. Und wenn man es schafft, glaube ich, als Autorin, so einen Kosmos, so eine Welt zu schaffen, auf die sich treue Leserinnen immer wieder freuen und die immer wieder das Gefühl haben, sie kommen irgendwie beim Lesen nach Hause, hat sie gesagt. Ich meine, das ist ja wirklich beeindruckend und toll. Und da kann man schon verstehen, warum das einfach ja immer wieder und jetzt auch zum 13. Mal mit dem 13. Band funktioniert.
Ich habe gerade überlegt, ob ich auch eine Reihe habe, die ich immer wieder und immer weiter lese, wo ich auch dieses Gefühl habe. Die Antwort ist nein. Mhm. Ich habe ja, wie du weißt, eine Krimireihe, die mir am Herzen liegt, eine schwedische Krimireihe. Aber da ist das Gefühl ein anderes. Also da habe ich ja nicht das Gefühl, wenn ich das lese, dass es wie nach Hause kommen ist, sondern ich freue mich einfach, dass die Geschichte weitergeht und ich möchte einfach wissen, was passiert mit den Protagonisten. Ich glaube, der Unterschied ist, dass ein Krimi wie der von Rita Falk deshalb auch so viele Leute anspricht, weil sich sehr viele Leute damit identifizieren können. Anders als wenn ein Thriller, ein Krimi in Schweden spielt, die Person irgendwie gar nichts mit meiner Lebenswelt zu tun haben, aber bei Rita Falk, wenn es auf dem Dorf spielt und man vielleicht sich auch in Lokalkolorit wiedererkennt, dann ist das, glaube ich, ein ganz anderes Lesegefühl und dann bekommt man dieses Gefühl des Nachhausekommens oder dieses wohlige Gefühl, anders als bei, ich sag mal, etwas realitätsferneren, abgehobeneren Geschichten alleine schon vom Ort.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube allerdings, dass zu dem Lokalkolorit irgendwie noch was dazu kommt, weil ja Menschen in ganz Deutschland angesprochen werden davon und auch die, die sich vielleicht nicht in dem bayerischen Charme wiederfinden, ne, der da teilweise herrscht. So, ich glaube, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass so auch so eine Reihe einfach eine Chance gibt, Figuren ganz anders auszuerzählen, so ein bisschen. Also das ist ja schon so angelegt, dass es in jedem Band einen Kriminalfall gibt. Aber die Figuren sieht man jetzt ja zum Beispiel auch an Susi Mausi, dass die entwickeln sich ja über die Bände hinweg weiter, weißt du? Und die wird erst, meine ich, Sekretärin und wird dann eben Bürgermeisterin von Niederkaltenkirchen. Und so gibt es einzelne Figuren, die dann auch so Entwicklungen durchgehen. Und ich meine, der Ton, den Rita Falk in dieser Welt einhaucht, ne, dieser Erzählton auch und der Blick auf diese Welt, der ist ja unglaublich auch so warmherzig. Also das sind alles so Typen, so ganz spezielle Charaktere, die da in Niederkaltenkirchen leben und irgendwie miteinander umgehen und aufeinandertreffen. Aber ich glaube so ein bisschen, dass diese Warmherzigkeit auch als dritter Faktor mit einspielt in dieses Gefühl des Nachhausekommens. Und man liest halt nicht drüber, wie die Oma kocht, sondern hat das Gefühl, man sitzt da in der Küche und dann kommt der Franz rein und bekommt eine extra Portion Knödel und so.
Aber es ist eben auch so, die Oma kocht und die Susi ist Sekretärin und nicht Susi ist Profilerin und die Oma ist irgendwie, weiß nicht, Kaiserin von.
Ja, ne? Stimmt. Also das ist natürlich so ein bisschen in dem Sinne lebensnah, was ja auch viele Provinzkrimis oder so Cozy Crime, wie man auch manchmal sagt, das sind dann ja oft auch die sogenannten Laien, die dann anfangen zu ermitteln. Ja. Ne? Ja. Das ist jetzt da nicht der Fall. Der Eberhofer ist schon Polizist. Der wurde aus München versetzt nach Niederkaltenkirchen und ist seitdem dort unterwegs. Ich glaube, da kommen so ganz viele Aspekte zusammen. Und wir haben uns jetzt gefragt, ob zu diesem Genre Oberhofer-Krimis oder generell zu diesem Genre Provinzkrimi im Allgemeinen ja auch einfach immer bestimmte Motive, bestimmte Figuren, bestimmte Handlungsstränge gehören, die das Genre so erkennbar machen quasi. Liebe Rita Falk, ist das so oder täuschen wir uns da?
Ich glaube, es liegt mehr am Personal als an der Örtlichkeit. Also die Leute fühlen sich einfach wohl mit diesen Menschen, die da zugange sind. Und jeder kennt irgendjemand, der so ist wie der Flötzinger. Also den Satz höre ich ganz oft. Oder mein Bruder ist wie der Leopold oder so. Das höre ich wirklich relativ oft. Und ich glaube, dass das gar nicht so sehr daran festgemacht werden sollte, wo das Ganze spielt. Ich glaube, dass die Provinz da vielleicht bloß ein bisschen so schmückendes Beiwerk ist, sondern es sind tatsächlich die Figuren, wo sich die Menschen abgeholt fühlen, ja.
Ja, im Grunde bestätigt sie ja das, was wir gerade schon gesagt haben, dass es eben auch die Figuren sind, die uns nah sind, die so eine Anziehungskraft dann auch haben und so ein Charme, der dann auch damit mitspielt. Also im Grunde ist es ja schon fast so, als wäre man vielleicht mit so einer Lieblingsprotagonistin, mit einem Lieblingsprotagonisten in ihren Büchern vielleicht befreundet und möchte einfach mal gucken, wie es da so weitergeht in deren Welt.
Ja, und dann scheint es natürlich auch einen hohen Wiedererkennungseffekt zu haben, zumindest einige Figuren, wie sie sagt, dass sie Briefe bekommt, wo jemand sagt, ich kenne auch einen Flötzinger und so. Und weil das jetzt gerade eben so eindrücklich gefallen ist, habe ich gedacht, ich gucke mal nochmal, was den Flötzinger so ausmacht, um einfach so ein kleines Beispiel zu geben für so eine Figur in so einem Eberhofer-Krimi. Und habe ganz witzig da einen Wikipedia-Eintrag gefunden, eben zum Ignaz Flötzinger. Und ich lese mal ein, zwei Sätze daraus vor, weil ich finde, dass das so ein bisschen auch zeigt, was so diese Figuren ausmacht. Also, Ignaz Flötzinger ist mit der Engländerin Mary verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Passt auf, die heißen Ignaz, Finn, Clara Jane und Amy Gertrud. Das heißt, so. Ja. In Teil 7 trennt sie sich von ihm und zieht mit den Kindern in ihre alte Heimat zurück. Seine Markenzeichen sind übergroße Brillen und eine Elvis-Tolle. Er betreibt einen Sanitär-Handwerksbetrieb und wird von seinen Freunden meist als Heizungsfuscher bezeichnet.
So. Vertrauenswürdig,
ja. Seine Firma ist Trikotsponsor der Fußball-Kreisligamannschaft Rot-Weiß Niederkaltenkirchen. Sein Geschäftswagen ist ein blauer Opel mit dem Kennzeichen LAFZ523. Dieses Auto funktioniert er bei Bedarf als Wohnmobil für Kurzurlaube oder für amoröse Abenteuer. So, und der Eintrag ging halt so weiter und ich finde dabei, wie die sich gegenseitig nennen, dieses Detail, dass das so wirklich eine skurrile Mischung aus bayerischen und englischen Namen für die Kinder ist und so. Also da merkt man schon, ja, dass das auch skurril ist und man da schmunzeln muss und gleichzeitig aber irgendwie wahrscheinlich das Gefühl hat, und das ist diese Gratwanderung, die Rita Falk da auch gut gelingt, dieses Gefühl von, das ist ja total drüber oder das ist ja mega unrealistisch und so.
Aber also bei den Namen habe ich gerade gedacht, das ist aber so hart an der Grenze. Bei Amy Gertrud. Aber wir haben ja jetzt gerade auch durch deine Ergänzung zur Beschreibung dieses Protagonisten gehört, der entwickelt sich ja auch. Also dann ist er verheiratet, dann trennt er sich, dann hat er einen Wohnwagen und da hat er offensichtlich ja auch Liebschaften drin. Und das ist natürlich der Vorteil einer Reihe, so wie die von Rita Falk mit 13 Bänden mittlerweile, dass sich Protagonisten, Protagonistinnen einfach entwickeln können. Und dass die Seiten von sich dann zeigen können oder Rita Falk Seiten zu ihren Protagonisten hinzufügen kann, die es am Anfang noch nicht gab, aber die dann so eine Entwicklung zeigen und wie die sich weiterentwickeln. Natürlich auch, wie die älter werden im Laufe der Bände. Und das ist natürlich ein großer Vorteil von so von so Reihen. Das hat man bei so einem Einzel-Standalone-Roman, Krimi natürlich nicht. Und da wünschte man sich vielleicht manchmal, ach, da würde ich jetzt aber noch wissen, wie es weitergeht.
Ja, das ist halt sozusagen ein Sog, der auf zwei Ebenen entwickelt wird. Ne? Zum einen hast du Spannung, die entsteht, weil da natürlich ein Fall gelöst wird in diesem Kosmos mit allem Unterhaltsamen, Skurrilen, Humorigen, manchmal auch Derbem, was da so dazugehört. Und dann hast du natürlich das Gefühl, dass die Protagonisten, dass man die kennt, dass man wissen möchte, wie das mit denen weitergeht und dass man das eben von Band zu Band erzählen und fortsetzen kann. Und das ist dann wahrscheinlich so der Sog, den im Laufe der Zeit so eine Reihe auch entwickelt.
Und das nicht nur in Bayern oder Menschen aus Bayern, sondern auch in ganz Deutschland, oder, liebe Rita Falk?
Aus ganz Deutschland, also tatsächlich, ich habe einen Leserbrief bekommen vor kurzem von einem Rentner aus, der wohnt in der Nähe von Hamburg und hat geschrieben, Frau Falk, mein Nachbar ist der Flötzinger. Also das ist einfach wohl überall sind solche Leute unterwegs.
So, da haben wir wieder den Flötzinger. Kennen wir inzwischen. Gut. Ja, aber sie scheint ja da wirklich so mit den Wesenszügen und auch den Eigenarten ihrer Figuren den Nagel echt auf den Kopf zu treffen, ne?
Weil sie sich auskennt.
Meinst du, ja?
Also sie stammt ja selbst aus Bayern, aus der bayerischen Provinz, nämlich aus Oberammergau. Und wenn man mal auf der Seite ihres Verlages guckt, beim DTV, dann schreiben die da auch, dass sie die schönste, also dass Rita Falk von sich selbst auch sagt, die schönste Zeit ihres Lebens habe sie in Oberbayern verbracht. Dort ist sie aufgewachsen, hat die Kindheit verbracht und ist diesem Landstrich auch als Erwachsene treu geblieben. Sie lebt zwar heute in München, ist aber auch mit einem Polizisten verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und schöpft eben aus diesen ganzen Erfahrungen und auch aus ihren Kindheitserfahrungen.
Und hier ist natürlich dann die Frage, um das so prägnant und so unterhaltsam und so schön und mitreißend beschreiben zu können, wie Rita Falk das halt eben macht oder wie Rita Falk diesen niederkalten kirchennah Kosmos da aufmacht. Ist das denn wichtig, dass man aus der Provinz kommt, um halt eben diesen Blick, so diese Mischung aus Humor und Warmherzigkeit, um diesen speziellen Blick darauf werfen zu können?
Also ich glaube, man sollte aus der Provinz kommen, um darüber zu schreiben oder zumindest sehr, sehr lange dort gelebt haben. Ich glaube, man sollte generell nur über Themen schreiben, wo man sich auskennt. Das macht einfach mehr Sinn. Ja.
Was ich manchmal denke, Hella, bei diesen Provinzkrimis, das ist ja oft so ein schmaler Grat. Weißt du, da werden Leute dargestellt, die Eigenarten haben, die so ein bisschen besonders sind, in ihrer Art skurril sind, was weiß ich, sturköpfig, ehrgeizig, starrsinnig. So, das ist so ein schmaler Grat zwischen draufblicken mit einer Prise Humor und aber auch sich vielleicht so ein bisschen drüber lustig machen oder so? Oder ist das jetzt, weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, dass man aufpassen muss, das nicht zu überzeichnen.
Ja, ja, genau.
Das und ist wahrscheinlich. Man will ja auch niemanden verärgern. Also nicht, dass dann irgendwie so eine Region denkt, das ist ja total blöd, wie wir da dargestellt werden. Mhm. So. Also schmaler Grat. Wir haben Rita Falk gefragt, gibt es den, so wie wir das empfinden und wo zieht sie denn ihre Grenze?
Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also man kann schnell mal drüber sein, man kann schnell auch einmal Menschen verletzen. Ich meine, der Franz lässt ja nichts aus, der hat ja wirklich alle Personen, egal welche Hautfarbe oder Nationalität, allen voran natürlich die Bayern, schon aufs Übelste beleidigt. Aber man muss natürlich trotzdem Grenzen einhalten. Das ist ganz klar. Es trifft auch auf den Humor. Also wenn es dann irgendwo ins Klamaukige abdriftet, dann macht es keinen Spaß mehr. Dann ist man eher schnell genervt.
Ja, und dann haben wir uns natürlich auch gefragt, ob sie dann manchmal einfach auch nochmal genau mit diesem Aspekt im Kopf über einen fertigen Text, ein fertiges Romanskript geht und auch nochmal schaut, wo kann ich da wie drauf achten? Also liest sie nochmal mit Augenmerk auf diesen Aspekt?
Ja, natürlich. Ja. Also ich lese öfter über meinen Text und es wird vieles verbessert, es wird manches was man vielleicht einfach im ersten Moment zu brav oder zu fad ist, dann auch nochmal verschärft. Das passiert schon auch. Oder es wird auch nochmal vom Gas runtergegangen, weil man denkt, nee, du hast den Bogen jetzt überspannt. Das passiert beides, ja.
Wobei es manchmal vielleicht auch interessant wäre, zu lesen, wo sie den Bogen dann auch überspannt hat. Ich fand übrigens auch, dass Rita Falk auch so eine Person war mit so einem ganz lieben Humor. Also wir haben sie ja zum ersten Mal getroffen auf der Buchmesse und eben auch das erste Mal mit ihr gesprochen. Aber ich finde, sie hat auch so was Warmes ausgestrahlt, aber eben auch was Lustiges. Sie hat uns dann ja noch so ein bisschen was off Mikro quasi erzählt von dem Buchmessen und wie das dann immer so ist, wenn man da ist. Erinnerst du dich daran, dass da auch ein bisschen gefeiert wird und so? Und das hat sie auch mit so einer ganz bestimmten Prise Humor erzählt. Das hat mir gut gefallen.
Ja, das stimmt. Sie ist auch irgendwie ein Typ, wenn man sie trifft.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, und auch das hört man ja auch ein bisschen in den Antworten. Auch sie hat ja einfach den bayerischen Dialekt in ihrer Sprache
ja,
und so. Und
ja,
das passt einfach alles sehr gut zusammen, finde ich irgendwie.
Die Frage ist ja nun natürlich, der 13. Fall vom Eberhofer Franz, den gibt es jetzt seit Oktober. Was steht denn jetzt als nächstes an? Und wenn er jetzt schon in den Dolomiten war, dann könnte er doch vielleicht zum Beispiel auch mal nach Hamburg kommen. Eine Versetzung nach Hamburg. Was ist denn da geplant?
Oh, das glaube ich, würde ihm nicht gut tun, eine Versetzung nach Hamburg. Also ich glaube, da würde dann doch das Heimweh durchsickern. Aber ich habe mir schon einige Notizen gemacht für den 14. Teil und jetzt wird einfach mal abgewartet, was passiert, wie kommt er an und dann werden weitere Entscheidungen getroffen.
Gut, dass er gut angekommen ist, dieser neue Krimi, das wissen wir mittlerweile, haben wir euch ja schon erzählt, immer noch auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Und ich bin mir sicher, dass der 14. Fall, wahrscheinlich nicht in Hamburg, aber irgendwo anders oder vielleicht wieder auch in Eberhofers Hometown Niederkaltenkirchen, dass der bestimmt inzwischen weiter Form angenommen hat, der 14. Fall. Also man darf weiter gespannt bleiben.
Falls ihr jetzt denkt, das dauert ja sicher noch ein bisschen, bis der 14. Fall kommt. Vermutlich vorher, nämlich im August, kommt der 10. Fall ins Kino und der heißt Steckerfisch-Fiasko. Das ist auch so ein Wort, was man vielleicht nicht zu oft hintereinander sagen sollte. Also Steckerfisch-Fiasko kommt im Sommer in die Kinos. Der aktuelle Film zum Anschauen ist Re-Ragout-Rendezvous. Gibt's bei Amazon Prime zum Kaufen oder Leihen. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne was in der ARD-Mediathek gucken, dann gibt's da Dampfnudelblues.
Den ersten Teil ist das, genau, da geht es los. Also ihr könnt euch, egal ob als Roman oder als Film, direkt in den Niederkaltenkirchener Eberhofer Kosmos schmeißen. Und falls ihr das jetzt vorhabt, wünschen wir euch dabei ganz viel Spaß. Wir haben alle Angaben zu den erwähnten Büchern von Rita Falk auch nochmal in die Shownotes gepackt. Und da könnt ihr nachgucken und euch informieren, mit welchem Band ihr vielleicht einsteigen wollt.
Wir lesen aber in der Weil was anderes weiter, nämlich Lazar von Nelio Biedermann und Botanik des Wahnsinns von Leon Engler, denn um diese beiden Bücher geht es in der nächsten regulären Folge von Seitenweise Glück.
Am kommenden Sonntag. Und wenn ihr die und auch keine andere nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, klickt auf Folgen oder auf die Glocke oder was auch immer das Zeichen dafür ist auf eurer Podcast-Plattform. Dann bekommt ihr mit, sobald eine neue Folge draußen ist. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Rita Falk, dass sie sich für uns die Zeit genommen hat. Und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, Hella.
Genau. Viel Spaß beim Weiterlesen, liebe Leute.
Ja, danke schön und euch danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterlesen an euch alle da draußen.
Bis dann, ciao.
Tschüss.